Der Bremen-Podcast.
Unser Special zum Tag der Deutschen Einheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bremen-Podcast. Mit mir im Raum ist Olaf.
Hallo.
Und ich bin Renate. Heute ist es insofern eine besondere Folge, weil wir eine kleine Unterreihe planen.
Tag der Deutschen Einheit steht an.
Ja, der Tag der Deutschen Einheit steht an. Es ist insofern interessant, dass genau wir beide im Raum sitzen, Olaf. Denn wo bist du geboren?
In Bremen. Und du bist nicht in Bremen geboren, Renate, oder?
Ich bin in Magdeburg an der Elbe geboren.
An der Elbe? Okay, ja. Aber das ist dann, wie sagt man das jetzt eigentlich korrekt? Sind es die neuen Bundesländer? Ist es Ostdeutschland oder wie ist die richtige Bezeichnung? Wie würdest du dich da positionieren?
Oh, das ist tatsächlich für den Anfang eine sehr, sehr komplexe Frage. Ja, ne? Ich würde jetzt erstmal so zu dir sagen, ich bin in Magdeburg geboren und das ist das heutige Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstadt des heutigen Sachsen-Anhalts. So. Ich weiß nicht, also diese Woche ist mir was passiert. Ich bin aus der Bahn getreten und habe dann einen Beutel gesehen. Den wollte ich dir auch mal zeigen. Mhm. Ich zeige dir jetzt ein Foto. Du kannst ja dann beschreiben, was da drauf ist. Und auch damit.
Ein Beutel zeigst du mir jetzt.
Ich zeige dir jetzt einen Stoffbeutel. Mhm. Und da war ich nämlich auch so, genau, es umzingelt uns jetzt schon gerade.
Es ist Konsum Leipzig, okay.
Mhm. Konsum, da merkt man schon den ersten Unterschied. Man würde nicht Konsum sagen, sondern Konsum Leipzig, weil das war sozusagen so eine Art Kette, Handelskette, ja. Sowas wie ein Edeka oder Plus früher, würde man sagen Konsum Leipzig, auch wenn es natürlich orthografisch nicht zu sehen ist, dass man es so nennt. Und das ist schon mal so dieser kleine Unterschied. Wir beide haben uns ja heute vorgenommen, einfach mal ein bisschen über unsere Hintergründe zu reden als Einführung in die Reihe, in der wir dann in der Zukunft mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen in Bremen und Bremerhaven gemacht haben, unterhalten. Ja, das, du guckst jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich wollte dich nicht vorführen.
Nee, ich guck gar nicht ärgerlich. Ich freue mich tatsächlich auf das Thema.
Ja, das ist gut.
Ja, auch also um uns ein bisschen kennenzulernen und warum wir jetzt quasi darüber sprechen. Ich hatte in der Mittelstufe, in der 7., 8. Klasse, hatten wir eine Austauschklasse in Rostock.
Ach.
Und da sind wir dann, das war um 1989 herum, das könnte man ungefähr nachrechnen.
Also war das noch vor, wahrscheinlich, ja.
Genau, ja. Das war vor der Wende, wenn man es so sagen darf jetzt. Und da hatten wir eine Austauschklasse in Rostock und die haben uns erst einmal besucht, haben hier Bremen mit uns gemeinsam unsicher gemacht und wir waren dann auch einmal in Rostock. Und da sind wir dann mit dem Zug hingefahren, da gab es halt auch noch die Passkontrolle, die wir da gemacht haben. Mhm. Aber ich fand Rostock immer dann schon schön und waren auch sehr viele nette Schulkameraden aus der Rostocker Parallelklasse sozusagen. Und wie es der Zufall will, ist meine Frau auch aus Rostock und das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis, dass ich dann, als ich meine Frau kennengelernt habe, wieder nach Rostock gefahren bin, weil ich da sehr viel schon von damals noch kennengelernt hatte und kannte schon. Und jetzt bin ich quasi verbandelt, natürlich mit meiner Frau und eben halt auch mit der Stadt Rostock.
Ja, das ist ja total spannend. Also eine Zeit lang war ja Rostock auch unsere Partnerstadt. Und das ist, also ich glaube, Bremen ist einfach auch wirklich immer sehr, sehr eng verbunden mit Rostock. Das ist richtig toll. Würdest du sagen, das ist dein erster Kontakt sozusagen zu diesem, ja sagen wir mal, der DDR damals gewesen?
Ja, absolut, ja. Mhm. Genau, also das war halt in der Schulzeit auf jeden Fall erstmal noch so ein Thema, wo man sagt so, okay, es gibt da die Grenze und Berlin war natürlich schulisch auch ein Thema, aber ansonsten hatte ich da keine Berührungspunkte, eben nur eben durch diesen Schüleraustausch, ja.
Gibt es zum Beispiel auch, also ja, man kann sich ja jetzt drüber streiten, über die Begrifflichkeiten und du hast auch schon sehr, sehr gut, paraphrasiert, dass man sagt, ja, würde man das jetzt Wende nennen, würde man das jetzt Ostdeutschland nennen, ne? Das ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext man ist und wir sind ja jetzt hier zusammengekommen, weil wir als Land Bremen dieses Jahr den Tag der Deutschen Einheit ausrichten, das heißt, hier ist das große Fest, das Hauptfest für diesen Feiertag. Gibt es für dich andersrum gesehen, so ein Moment, wo du sagst, du hast du dich zum ersten Mal als Westdeutsch gefühlt?
Ja, also klar, also mit dem Schüleraustausch ist, glaube ich, so das Thema, dass man eigentlich erstmal von seinem kulturellen Background her irgendwie von auf andere auch schließt. Und das haben wir dann kennengelernt, dass es in Rostock da schon, allein schon welche Musik man hört, irgendwie so, da hat man sich dann schon als Wessi gefühlt, weil es halt einfach auch Westdeutschland war, wo wir herkamen. Und da haben wir im Prinzip dann, das ist ja alles jetzt nicht ganz, ganz krass anders irgendwie so, aber so in kleinen Nuancen gab es dann da schon Unterschiede eben so, was das Konsumverhalten angeht und die, also Musikkonsum und auch Shoppen und so weiter.
Das Musikkonsum, war halt, nicht Konsum.
Konsum, ganz genau. Da habe ich das so gefühlt. Und dann das nächste Mal ganz krass, als ich meine Frau gerade kennengelernt habe, wo ich dann zum ersten Mal beim Opa zum 80. Geburtstag eingeladen wurde und wie denn da gefeiert wurde.
Wie wurde denn da gefeiert?
Na, wurde also eigentlich nicht anders gefeiert als hier irgendwie so, aber trotzdem hatten die dann so ein paar Lieder, die dann gespielt werden, wo wir wieder bei der Musik sind, die für mich halt nicht so oft, also es gibt ja sonst so typische Musik, der Roland Kaiser, der gespielt wird, wird da auch gespielt in Mecklenburg-Vorpommern, aber trotzdem war das irgendwie so immer einen kleinen Ticken anders. Da waren dann halt die Pudis und Karat wurde dann gespielt und alle haben getanzt und ich habe dann da gesessen und habe gesagt so, habe ich bisher noch nicht so gehört. Oder ach nee, war das jetzt das Lied von Peter Maffay eigentlich?
Ist ja auch eine heterogene Masse, ne? Ja. Also das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden jetzt ja wirklich von unseren individuellen Erfahrungen. Du wirst jetzt auf einer Familienfeier bei mir jetzt nicht unbedingt die Pudis hören.
Nee, also das ist eben halt, aber so, wo man denkt so, ja, okay, bei meiner Familienfeier würde das halt nicht so gespielt werden, keine Ahnung. Und, ja, und heutzutage ist davon übrig geblieben die Diskussion, welcher Ketchup besser ist, der Heinz-Ketchup oder der Werder-Ketchup oder sind Knusperflocken eher was Gesundes oder nur eine Süßigkeit so.
Ja. Gibt es noch irgendwie so kulinarische Sachen, die du wirklich feierst, die du, die deine Frau mitgebracht hat?
Ja, tatsächlich. Also Knusperflocken finde ich ganz großartig.
Finde ich auch toll.
Weil die halt einfach nicht so süß sind, aber trotzdem süß und irgendwie ist was, gibt es vor allen Dingen jetzt auch hier in Westdeutschland auch zu kaufen irgendwie und, oh, weiß ich nicht, Soljanka.
Ja.
So, Essen von meiner Frau's Schulspeisung irgendwie, so Soljanka, Borsch ist nicht so mein, mein Lieblingsgericht. Und Senfeier gibt es ja auch, also aber es wird dann halt gerne so als DDR-Essen so tituliert. Und also so Soljanka und Senfeier finde ich beides großartig. So.
Ja, Soljanka, ich meine, in Mecklenburg gibt es ja dann manchmal auch Fisch-Soljanka. Da bin ich auch immer so komplett, knicke ich sofort ein, wenn ich das sehe auf Usedom oder irgendwo. Denke so, wow, Fisch-Soljanka. Soljanka ist auch, habe ich schon oft erlebt, so ein Essen, was manche dann extra an bestimmten Tagen machen, wie manche kochen das immer an Silvester oder so. Ja. An einem bestimmten Weihnachtsfeiertag gibt es das dann noch abends oder irgendwie so, habe ich schon öfter gehört.
Ich bitte dich, das ist eine Wurstsuppe.
Ja.
Drei verschiedene Arten von Wurst mindestens da drin und dann eben so das Süß-Säuerliche ist
Lecho.
Lecho, genau.
Auch vom Spreewaldhof muss das dann
natürlich
sein.
Natürlich, ja. Ist in einigen Supermärkten schwer zu bekommen und wenn wir das denn finden, dann kaufen wir es sofort und dann heißt es, im nächsten Monat gibt es auf jeden Fall einen Tag Soljanka und dann natürlich mit Schmand. Ne? So wird das serviert. Nicht Crème fraîche oder so, es muss Schmand sein.
Ja, wobei ich jetzt so lebensmitteltechnisch gar nicht weiß, was der genaue Unterschied zwischen Crème fraîche und Schmand ist, wie die Zubereitung
glaub,
da wirklich so ist.
Ich glaube, es ist nur der Fettgehalt, glaube ich, oder?
Ja,
so,
aber
dass sich das unterscheidet. Also von daher, nee, aber genau, also das sind so die Sachen. Oh, was noch da? Also Nudossi, Nuss-Nougat-Creme ist nicht so meins. Aber wie heißen denn die Waffeln, die Obladen, die großen und russisch Brot, gab es eigentlich hier in Westdeutschland ja auch, aber es gibt noch diese ganz dünnen Waffeln, die Obladen heißen.
Aber das sind doch tschechische, oder nicht?
Tschechische, ne, sind das? Ja, achso, und, das ist eher tschechisch, genau, diese Waffeln. Und das DDR Softeis.
Softeis, ja genau, da wird ja jetzt auch noch manchmal in manchen Orten, ich habe es auch schon in Schwerin gesehen oder auch in Magdeburg so gesagt, ja, und auf Usedom auch so Softeis nach altem Rezept Ja, habe ich auch schon öfter gesehen.
Was habe ich denn an ostdeutschen Gerichten so vergessen jetzt, wo du mich schon mal mit ertappt hast?
Ja, ich dachte, du fragst mich mal nach westdeutschen Gerichten oder so.
Ja, hast das wäre jetzt gemacht. Das wär, und du, du lebst ja jetzt schon ein bisschen länger hier in Westdeutschland,
ja.
Kochst aber noch traditionell ostdeutsch oder was hast du von westdeutschen Sachen so übernommen?
Also ich koche einfach, was ich gerne mag und das würde ich jetzt weder ost- noch westdeutsch so betiteln. Für mich hat das auch so viel so mit so Kindheitsessen zu tun und auch vor allem auch mit ja so Schulessen. Das heißt, ich glaube, das hieß so Arbeitstitel Tote Oma. Ich glaube, das ist so lose, ich habe eigentlich lose Wurst gesagt, also so flüssige Blutwurst mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Also ich kann aber auch sehr gut deftige Sachen essen. Ich bin da nicht so empfindlich. Also vielleicht kann ich sie nicht mehr so gut vertragen, aber eigentlich esse ich es auch mal. Und was ein interessantes Beispiel ist, ist etwas, was gleich heißt, aber anders aussieht. Und das wäre das Jägerschnitzel.
Ah ja, das wird aus Jagdwurst gemacht, ne?
Ganz genau, so ein großes, große Scheibe panierte Jagdwurst.
Ja.
Und dazu so richtig schön so Spirelli-Nudeln und eine Tomatensauce, die aber eine Mehlschwitzensauce ist mit Ketchup drin. Also so eine ganz besondere, ich kann die zum Beispiel auch am liebsten esse ich die zu so gefüllten Paprikaschoten. Da finde ich, da passt, ist das für mich auch so ein Kindheitsessen. Und genau bei diesem Jägerschnitzel oder auch bei Wurstgulasch, scheinbar ist Wurst irgendwie so ein großes Thema. Das liegt natürlich auch an so Mangelwirtschaft oder so, ja, Pragmatismus vielleicht. Mhm. Ja, das ist so ein Ding, was du vergessen hast. Weil Jägerschnitzel, genau, wäre ja in deiner Welt ein Schweineschnitzel mit
Champignon. Ja, Carbonade und dann Champignon-Rahmsoße, genau. Ja. Ja.
Mhm.
Ja, ist richtig. Aber tatsächlich habe ich das noch nicht gegessen. Das,
nein.
Das Jägerschnitzel.
Das werde ich dir mal mitbringen. Das werden wir mal essen.
Sehr gerne, ja.
Das machen wir, aber also vielleicht nicht im Podcast.
Ich glaube, es ist vielleicht irgendwie Richtung Leberkäse oder liege ich da komplett falsch? So?
Nee, das ist ja diese Wurst. Diese Brät,
ne? Also, oder wie heißen das ja?
Nö, das ist Jagdwurst und das ist aber in einer großen Scheibe und die würdest du dann panieren und also es ist echt ein tolles Essen, auch ein Kinderessen, wenn man jetzt noch Fleisch isst. Interessant wäre da jetzt noch mal eine vegane Variante herzustellen. Aber das wäre jetzt auch ein anderer Podcast. Wir sind ja kein Koch-Podcast. Wobei wir immer beide sehr gerne essen und kochen. Deswegen eigentlich könnten wir mit Leichtigkeit.
Ich hole schon mal meine Schürze raus. Und
ja.
Nee, aber Bautzener Senf habe ich natürlich vergessen. So,
ja.
Ne, als bester Senf tituliert.
Der wird natürlich, genau, das ist dann ja so genauso wie dieses Spülmittelfit, das ist das irgendwie so, ich glaube, das ist einfach so ein Automatismus, dass man das irgendwie wahrscheinlich dann im Schrank hat, wobei ich nicht glaube, dass das alle machen und wir wollen jetzt auch gar keine unbedingte so Produktwerbung machen und eigentlich hast du mich ja nach so westdeutschen Gerichten gefragt, was mir halt aufgefallen ist, was es halt zum Beispiel jetzt, wir waren ja gerade in der Spargelzeit, ne?
Mhm.
Und für mich ist Spargelessen, das finde ich, ist nur so ein kleiner Unterschied. Für mich ist Spargel esse ich nicht mit Sauce Hollandaise, sondern ich esse Spargel mit gerösteten Semmelbröseln, die in Butter waren.
Mhm.
So, die esse ich auf Spargel und auf Blumenkohl. Ich würde dies nicht mit einer Hollandaise essen. Ich kann dir aber jetzt sozusagen essenshistorisch nicht sagen, ob es wirklich gar keine Hollandaise gab, weil die Zutaten von einer Hollandaise sind ja jetzt nichts Kompliziertes.
Mit Butter und Semmelbrösel, so kenne ich das aber in den 80er Jahren auch noch so. Also auch meine Eltern haben das auf jeden Fall so gegessen. Aber man muss dazu erwähnen, dass mein Vater zur Nachkriegszeit in der Jugend Kinderlandverschickungen war und da war er in Neustrelitz und hat da natürlich auch sehr viel in seiner Jugend verbracht oder seiner Kindheit verbracht und es kann sein, dass halt von da aus auch noch ein paar so Sachen rübergeschwappt sind. So, ne? Ja, schwer zu sagen irgendwie so, aber also was ich eigentlich immer höre von meiner Frau, die gerne dann sagt, oh, das gibt's jetzt hier leider nicht mehr, weil es eben durch die Jahre hin verschwunden sind, so, also so typische Lebensmittel, die man eben aus der DDR-Zeit kennt. So. Ich meine,
Ja, also es geht ja darum, was man so selber herstellt. Und ja. Das ist natürlich was, also das stimmt schon, so eine Art Grützwurst, wo man dann so eine flüssige Blutwurst draus machen könnte oder so. Das musste ich hier auch schon für Kolleginnen importieren aus Magdeburg. Die haben gesagt, ah, du fährst hin, bring mir das mit. Also ich selber würde das jetzt auch gar nicht mehr kochen oder so. Das für mich ist das so eine Art Schulessen. Ich würde das wieder essen, aber ich würde es nicht aktiv selber, selber machen irgendwie. Ja, und wenn ich jetzt die Frage bekommen würde, wann ich mich dann zum ersten Mal so ostdeutsch gefühlt habe, ist es tatsächlich während eher der Zeit, in der ich wirklich angefangen habe, in Westdeutschland zu leben. Also das ist noch gar nicht so früh gewesen, ne? Jetzt mittlerweile sind es dann auch schon 20 Jahre, über 20 Jahre, dass ich hier in Bremen bin. Aber irgendwie macht sozusagen auch ein bisschen der Unterschied sozusagen, dass man irgendwo anders ist und dann noch mal anders reflektiert, einen Unterschied. Wohingegen, wenn ich in Ostdeutschland zu Besuch bin oder bei meiner Familie, dann fühle ich mich irgendwie auch mehr wie eine Botschafterin von, also ich verteidige dann sozusagen Westdeutschland, wenn man das jetzt so als Konzept nimmt. Also ich bin dann eine Botschafterin von Westdeutschland. Das ist so, weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auf dem Fahrrad bist, stört es dich, dass die Autos gerade schon grün haben, und wenn du auf dem Auto im Auto bist, wartest du, ärgerst du dich gerade über die Fahrradfahrer, obwohl du beides bist. Also du bist halt in beiden Rollen manchmal unterwegs, je nachdem, was es gerade für eine Situation ist.
Ja, hast du völlig recht, ja. Als wir zur Vorbereitung drüber gesprochen haben, hatte ich dann auch überlegt, so, gibt es bei uns zu Hause noch dieses, ah, du bist Ossi, du bist Wessi, das gibt es bei uns eigentlich nur noch als Gag. So, ne? Wenn man sich gegenseitig aufziehen möchte, dann wird das eigentlich nur noch dafür benutzt, auch so. Und das hat überhaupt gar keine Relevanz mehr für den Alltag irgendwie so. Ne? Also meine Frau lebt jetzt auch seit knapp 30 Jahren hier in Bremen, und also hat mehr Zeit ihres Lebens natürlich hier verbracht irgendwie so. Von daher hat das eh sowieso keine Relevanz mehr. Aber ich finde aber auch, wenn ich jetzt nach Rostock fahre und meine Schwiegereltern dort treffe oder die Familie, dann ist es jetzt nicht so, dass es halt da irgendwie noch dieses Klischee zwischen Ost und West gibt irgendwie so. Also die älteren Herren, also meine von meiner Verwandtschaft oder Herrschaften, sagen sowas gerne mal, denn irgendwie so, dass die Wessis das irgendwie komisch machen irgendwie so. Aber auch das ist auch nur noch eigentlich eine Stichelei halt im Prinzip, aber auf einer ganz liebenswerten Art und Weise. Halt,
ne? Und gibt es noch so Traditionen, wahrscheinlich, du hast ja auch eine Tochter, dass Oma sozusagen ein Kindertagsgeschenk bereit hat. Also das gibt es ja hier nicht. Das finde ich zum Beispiel was man übernehmen sollte. Rubrik Traditionen, die man übernehmen sollte, wäre: 1. Juni ist Kindertag und Kinder bekommen eine Schokolade oder so.
Und einen Blumenstrauß zum Weltfrauentag am 8. März. 8. März ist richtig, ne?
Ist auf jeden Fall sowas von richtig.
Ja, genau. Also das, zum Kindertag gab es gerade ein Paket, ist gerade angekommen zum 2. Juni, weil die Lieferdienste das leider nicht früher hinbekommen haben. Aber ja, es gab ein schönes Paket.
Ist so. Bei mir auch so. Also es wird Omas, alle beiden Omas sind in Ostdeutschland, und beide sind da auch hinterher. So, dass Kindertag ist, dass man da gratuliert und dass es ein Mini-Geschenk gibt.
Genau. Und Jugendweihe darf man natürlich nicht vergessen, wird in meiner Familie eher auf der ostdeutschen Seite gefeiert. Und hier haben wir Konfirmation oder Kommunion eben so als christliche Institution. Das war aber eher in DDR nicht so, ne? Da hatte jedes Kind eine Jugendweihe, oder?
Nichts, also das war sozusagen die Regel, so, aber ich habe zum Beispiel eine Schwester, die hat Jugendweihe und Konfirmation gehabt.
Oha. Ja. Doppelt abkassiert.
Ja, sie hat nicht bei beiden so Geschenke gekriegt. Ach so. Und ich kann dich auch noch überraschen. Man kann es auch hier, wenn man ein bisschen recherchiert in Bremen, würde man auch hier eine Jugendweihe feiern können, wenn man das möchte. Das ist natürlich ja nicht so einfach, wie das vielleicht dann in anderen Städten ist, wo das sowieso fast dann vielleicht alle machen.
Ja.
Hier wäre es ja jetzt in Bremen dann noch so, ja, hast du eine Kommunion und Firmung oder Konfirmation, was passiert eigentlich, ne? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also ich muss sagen, das Thema Tag der Deutschen Einheit, das liegt auch einfach in der Luft. Ich bin total gespannt, was wir uns alles noch anhören können. Und hast du das eigentlich mitbekommen, dass auch ausgerechnet jetzt 2026 bei der Kunstbiennale in Venedig gibt es den deutschen Pavillon, gibt es ja sowieso, ist ja klar.
Ja.
Und der ist dieses Jahr, wurde der äußerlich so verändert, dass er wie ein Plattenbau aussieht. Und das ist ganz interessant, das haben zwei Künstlerinnen gemacht, die sind so, eine ist leider auch schon verstorben, so kurz vor der Fertigstellung, das ist die Henrike Naumann. Und dann hat noch eine weitere Künstlerin mit vietnamesischen Wurzeln mitgemacht, Song Thieu, und die haben die Fassade eines Plattenbaus in Berlin, wo ganz viele vietnamesische VertragsarbeiterInnen drin waren, haben die sozusagen nachgestellt und haben dann da drin, gibt es dann auch noch so, ja, Elemente zu diesem ganzen Thema und auch eine Hommage an ihre Mutter und so weiter. Also mal, es ist gerade dieses Jahr total besonders auch in der Luft, würde ich sagen, auch in der künstlerischen Luft.
Wann war das Datum in Venedig? Kannst du mir das sagen?
Das ist ganz, können wir nochmal verlinken, weil das hat schon angefangen und das geht immer über mehrere Monate.
Und aktuell sind die Bremer Stadtmusikanten halt allgegenwärtig, ne? Das neue Logo vom, ja, Tag der Deutschen Einheit. Ich habe gerade gestern die erste Straßenbahn gesehen, die eben das neue Logo eben, das ist Tag der Deutschen Einheit, mit den Stadtmusikanten halt kleidet, und das sah ganz fantastisch aus, ja.
Genau, und auf der Webseite tagderdeutscheneinheit.de wird jetzt nach und nach alles eingepflegt, was hier wirklich in Bremen passiert, weil hier sind ganz viele Feste und so weiter geplant, kleine einzelne Veranstaltungen, Begleitveranstaltungen, also wird sehr, sehr spannend, denke ich.
Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe persönlich auch ein Tag der Deutschen Einheitsfest zu Hause, nämlich unser Kennenlernungstag ist am 9. November. Auch ein sehr prägendes Datum halt irgendwie.
Sehr toll.
In der deutschen Geschichte, ne?
Na, ich habe den ja auch zu Hause mittlerweile, weil ich auch mit einem Westdeutschen zusammen bin mittlerweile. Und
mittlerweile, ja.
Ja, ja, genau. Also nicht für diesen Podcast, sondern generell. Genau, und ja, das ist auch super spannend. Tatsächlich sind wir aber geografisch nicht so weit voneinander entfernt. Und er hat eine Oma, die auch aus dem gleichen Bundesland kommt wie ich, die aber in Westdeutschland dann noch, ja, vor der Mauer.
Muss ich dir jetzt die Gegenfrage ja natürlich auch stellen. Gibt es dann da auch irgendwie die Unterschiede, die euch auffallen so in eurer Beziehung?
Tatsächlich finde ich eben, wie gesagt, dadurch, dass wir so geografisch relativ nah beieinander sind, und wenn du dir überlegst, zum Beispiel Braunschweig und Magdeburg sind Partnerstädte, ich muss auch sagen, im Privaten, ich bedanke mich nochmal bei Braunschweig, weil ohne Braunschweig wäre ich nicht im Schüleraustausch gewesen in Frankreich und hätte später dann noch in Frankreich auch studiert und so weiter. Also das ist ganz toll. Und ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass es auch noch so eine Mentalitätssache gibt, weswegen ich mich auch hier im Norden ganz wohl fühle, weil ich bin jetzt so in Magdeburg auch nicht so richtig im Süden und auch nicht richtig im Norden und kann auch relativ unauffällig mich so bewegen. Da kann man sich auch nochmal drüber streiten, warum das jetzt gut ist und man damit sozusagen was anderes abwertet. Aber ich glaube auch so diese Nähe zu Niedersachsen, zu Teilen von Niedersachsen, das ist eine geografische Sache, dass man da eh irgendwie so ähnliche Sachen macht. Also man hat irgendwie, man isst halt Grünkohl und Spargel. Das sind einfach so Sachen, die sind so ähnlich, ne? Währenddessen man dann, würde ich sagen, so wenn du in Sachsen mit Grünkohl, da wird der Grünkohl nicht so verehrt wie hier zum Beispiel, ne? Also das sind ja so Sachen. Deswegen, das wäre erstmal die kurze Antwort. Aber wir werden ja noch einige Podcast-Folgen machen und darunter herum auch viel erzählen. Ich denke, da kommen noch viele neue Perspektiven raus. Mhm. Auch aus unseren Erinnerungen.
Also hatten wir jetzt so Schwerpunkte in der Kulinarik tatsächlich, hat sich so ergeben gerade, ja. Ne? Weil wir hungrig beide in die Podcast-Aufnahme reingegangen sind? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich ganz gut Mittag gehabt. Aber auf jeden Fall, das ist ein Thema, was bei uns im Alltag noch so stattfindet. Ost-West-Unterschied, was das Kochen angeht. Und ja, wie wir quasi Ost-West leben quasi zu Hause.
Ja, und was ist mit der Schulbildung? Also es kommt ja immer darauf an, wie alt man ist. Ne? Welche Geografie ist dir näher? Vielleicht ist mir die Geografie von also Bulgarien oder jetzigem Russland und so weiter, Ukraine, geläufiger als die Geografie von Portugal. Wobei, das ist Quatsch, weil das ist so ein tolles, also so ein Urlaubsland, wo man ja, sich wahrscheinlich schon mit beschäftigt hat. Aber du weißt, was ich meine.
Ja. Wir gehen die Themen auf jeden Fall nochmal durch. Musik hatten wir auch mit dabei.
Genau. Ja.
Was ich sehr gerne höre zum Beispiel, sind auch Lieder aus Ostdeutschland.
Aha, was meinst du damit?
In der Keimzeit zum Beispiel ist so rübergeschwappt. So.
Stimmt, Keimzeit ist eigentlich so ein verbindendes Element. Da sind sich eigentlich, da gehen eigentlich alle auf die Tanzfläche, ne?
Ja. Hm? Also in den Kreisen, wo ich verkehre, auf jeden Fall. So, aber genug von Keimzeit und Knusperflocken, Renate. Wir haben dich von Berufswegen ins Stadionbad geschickt. Warum haben wir das gemacht?
Ich bin ja bei uns beiden diejenige, die immer diesen Theaterhut gerne aufhat. Und ich war im Stadionbad und habe mir eine Performance angesehen vom Studio Urbanistan.
Und was hat das mit dem Tag der Deutschen Einheit zu tun?
Ja, diese ganze Performance thematisiert verschiedene Erfahrungen in verschiedenen Freibädern in Ost- und Westdeutschland, unter anderem eben auch in Bremen. Und ist halt super spannend, weil auch noch für alle Audiofreundinnen und Freunde, die jetzt hier sind, es ist einfach ein Audiostück. Also es ist eine Performance, man hört, man kann frei rumlaufen und man hört dabei eben verschiedene O-Töne und Sachen zum Thema Ost und West und überhaupt schwimmen lernen. Wie gibt es da wirklich so Unterschiede? Wie sind so die Erfahrungen? Jetzt habe ich eigentlich schon fast alles verraten, oder?
Dann hör mal lieber auf zu reden und fang wieder neu an, aber dann mit deinen Interviewpartnerinnen.
Genau, wir hören jetzt mal rein in dieses tolle Interview, ein Feldinterview, das heißt ganz viel Stadion-Atmo.
Ich kann quasi die Stadionpommes schon riechen.
Ganz genau. Du kannst sie riechen, du kannst irgendwie das Wasser plätschern hören.
Sehr gut, dann auf geht's.
Im Sommer 2025 haben Clara Minkwitz, geboren in Weimar, Julia Lehmann, geboren in Ilmenau und Carina Pesch, geboren in Gießen, im Stadionbad Bremen, im Inselbad Stuttgart, im Schreberbad Leipzig und im Erfurter Nordbad mit über 80 Menschen gesprochen. Nach der Bahn die Wende basiert auf diesen Gesprächen und den Beobachtungen im Freibad. Mit viel Freibad-Hintergrund hört ihr jetzt das Gespräch mit Julia Lehmann und Marie Krajer im Stadionbad.
Hallo zusammen, wer seid ihr denn?
Hallo, ich bin Julia Lehmann und bin zusammen mit Clara Minkwitz, die jetzt gerade leider nicht hier sein kann, eine der Gründerinnen von Studio Urbanistan. Und mit mir sitzt hier
Marie Krajer. Ich bin auch Teil von Studio Urbanistan und habe in dem Projekt nach der Bahn die Wende die künstlerische Mitarbeit gemacht und Assistenz.
Nach der Bahn die Wende, das passt ja zu unserem diesjährigen Tag der Deutschen Einheit, Feierlichkeitenjahr, was wir hier im Land Bremen haben. Wie kommt es denn dazu, dass so eine Co-Produktion hier im Stadionbad überhaupt zustande gekommen ist mit Leipzig?
Also wir wollten uns auf der einen Seite mit Freibädern beschäftigen. Freibäder als Soziotop, Freibäder als Ort, als öffentlicher Ort, wo viele Menschen, unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und uns lag das Thema Ost-West sehr am Herzen. Vielleicht auch, weil Clara und ich aus Ostdeutschland kommen und es dann irgendwann angefangen hat, dass wir teilweise auch als ostdeutsche Künstlerinnen gelabelt wurden. Und wir uns gefragt haben, wie kommt das eigentlich? Gibt es da heute noch Unterschiede? Spielt das noch eine Rolle und wie? Und das war dann der Versuchsaufbau, um zu sagen, wir möchten gerne in Freibäder in Ost und West gehen und dort Menschen befragen, was sie heute immer noch über Ost und West denken oder ob sie da noch Unterschiede sehen oder wie sie aufgewachsen sind, wie sie schwimmen gelernt haben Und da sind wir, weil es schon eine längere Kooperation auch mit der Schwankhalle gibt, sehr schnell auch auf Bremen gekommen, auch weil Bremen und Leipzig so ein bisschen wie Geschwisterstädte sind. Irgendwie haben die so ein, das ist nur meine persönliche Meinung, so einen ähnlichen Flair. Und deshalb haben wir letztes Jahr hier im Stadionbad tatsächlich auch 3 Tage ganz viele Menschen befragt. Und dann war das für uns total toll, das dieses Jahr dann hier auch jetzt zur Aufführung bringen zu können.
Ich war bei den Interviews nicht mit dabei. Das war insofern interessant, dass ich im Winter in der schlimmsten Kälte durch Leipzig gegangen bin und aus 3 Freibädern, nämlich Stuttgart, Leipzig, Erfurt und Bremen, Stimmen gehört habe aus dem letzten Sommer. Und jetzt sind wir in der Atmo, die ich den ganzen Winter lang gehört habe.
Ja, als ostdeutsche Künstlerin wurdet ihr bezeichnet. Kennt ihr diese Theorie, dass man dann erst im Westdeutschland zur Ostdeutschen wird? Hattet ihr auch so einen Moment? Einfach nur so Interesse halber?
Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da könnte Clara noch mehr dazu sagen, weil sie in Hildesheim studiert hat und dann vielleicht dort irgendwann diesen Moment hatte. Und natürlich fällt das vielleicht erst in gewisser Weise auf, wenn man woanders ist und plötzlich so gelabelt wird. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, das funktioniert in beide Richtungen. Oder Marie, was denkst du?
Ja, das wollte ich gerade ergänzen. Also ich bin Westdeutsche, also ich bin die Westdeutsche im Bunde sozusagen. Und mir ging das so. Ich bin vor 12 Jahren nach Leipzig gezogen und habe bis dahin keine Vorstellung davon gehabt, was es jetzt bedeuten soll, Westdeutsch zu sein. Es war auch kein Begriff, den ich verwendet habe, um mich zu identifizieren. Und dann in Leipzig habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, über viele Jahre und auch viel dazu gearbeitet und darüber nachgedacht, ja.
Es gibt ja so ein Begleitheft, da steht schon so drin, dass es 16 Leute ungefähr waren in Bremen, zumindest die, die vielleicht auch auftauchen in der Umfrage oder die vielleicht auftauchen in der Performance. Wie habt ihr die so ausgesucht? Also wie ist das so gewesen? Im Freibad so angesprochen werden, ist ja schon eine ganz spezielle Sache. Gab es da auch Unterschiede, dass man sagt, so ja, man würde jetzt in Norddeutschland denken, naja, das ist eher so ja ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Aber vielleicht ist es ja auch überraschend gewesen. Gab es da so Momente?
Also ich muss sagen, damit hätten wir nie gerechnet. Und das hat sich tatsächlich auch in allen Bädern nicht unterschieden. Und ich glaube, das liegt am Modus. Wir dachten auch, es wird so wie in der Straßenumfrage. Alle Menschen haben eigentlich was zu tun und man fragt sie, hätten sie kurz Zeit? Und die Menschen sagen, nein, natürlich nicht, ich will nicht angesprochen werden. Aber im Freibad, und ich glaube, es war ja nicht Video, sondern wir hatten auch so ein lustiges Mikrofon, was aussah wie ein Duschkopf. Und die Leute haben uns schon registriert, wie wir hier durchs Bad gegangen sind. Wir hatten noch so einen Kopf dabei, mit dem wir so binaurale Aufnahmen gemacht haben, beziehungsweise unsere Sounddesignerin Carina Pesch. Und die meisten Menschen waren ganz neugierig und wir haben gemerkt, dass sie Zeit haben. Also wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern im Freibad ist und die sind gerade beschäftigt und man hat keine Lust mehr, Buch zu lesen und man war schon 3-mal im Wasser, hat man durchaus Zeit, ein Interview zu geben. Das hat uns auch sehr überrascht. Also es sind dann eher vielleicht die SportschwimmerInnen am Morgen oder so, die nicht so viel Zeit haben einfach. Aber das Interesse war tatsächlich sehr, sehr groß, mit uns zu sprechen. Und das war überall ähnlich.
Ja, dann habe ich eigentlich nur noch ein paar Fragen, ob ihr noch was zu Bremen sagen wollt. Jetzt wart ihr ja schon für die 2. Produktion hier. Mindestens für die 2., soweit ich weiß. Ja. Habt ihr so eine Bucketlist, was ihr hier nochmal machen wollt? Oder so, wie seid ihr vorgegangen, um rauszufinden, was ihr gerne macht? Ihr wurdet natürlich ja durch die Schwankhalle total gut betreut. Das heißt, die andere Weserseite kennt ihr ganz gut.
Ja, Marie. Ich glaube, da kann Marie gut was dazu sagen. Marie hat nämlich die neue Liebe entwickelt.
Ja, also ich kann sagen, ich bin zum ersten Mal in Bremen, seit ich 16 war. Und als ich 16 war, habe ich hier Sangria an der Weser getrunken. Also es ist schon sehr lange her, auch emotional. Und ich bin begeistert von dieser Stadt. Bei diesen Temperaturen ist sie, glaube ich, besonders schön und vielleicht auch selten so zu sehen. Es fällt mir auch auf, dass wir in Westdeutschland sind. Bestimmte kleine Dinge in der Stadt sind anders. Es gibt überall Atomkraft, nein, danke, Sticker. Das kennen wir so aus Ostdeutschland nicht. Da gibt es andere soziale Bewegungen zum Beispiel. Und ja, wir wollen gern noch das Viertel und die Stadt erkunden. Bisschen abhängen, hoffentlich auch schwimmen und uns erfrischen bei sommerlichen Temperaturen hier.
Ja, nach der Bahn die Wende wird wahrscheinlich, wenn der Podcast veröffentlicht wird, nicht mehr zu sehen sein, in Bremen zumindest. Wollt ihr noch mal ein bisschen was erzählen, was da passiert für alle, die FOMO kriegen sollen und für alle, die vielleicht in anderen Städten, ich verfolge das schon, in anderen Städten vielleicht im Freibad das Stück sehen möchten?
Ja, also nach der Bahn Die Wende, ich habe gerade auf dem Weg hierher überlegt, eigentlich könnte man es ziemlich gut als Audiotheater beschreiben. Also es ist natürlich ein toller Ort. Man darf ins Freibad, wenn es geschlossen ist. Man darf ins Freibad, wenn alles zu ist und das Freibad ist nur für dich und 49 andere Personen da und natürlich unsere PerformerInnen. Man hat viel auf den Ohren, also man läuft mit Kopfhörern rum, man kann das Bad selbstständig erkunden, aber es gibt auch Erlebnisse, denn schließlich sind wir ja irgendwie alle zusammen im Becken und sind alle zusammen eine Gemeinschaft und ich glaube, das ist auch die Frage, die das Stück so ein bisschen mit den O-Tönen, aber auch mit den Aktionen erkunden möchte. Genau, und es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, zumindest an einer Stelle gemeinsam ins Wasser zu gehen.
Und vielleicht noch ergänzend, ich glaube, man kann auch etwas übereinander erfahren. Also es sind eben diese Stimmen versammelt im Stück. Und wer zum Beispiel noch nicht in Erfurt oder Leipzig war, der hört vielleicht Stimmen aus diesen Städten. Und man lernt sich oder vielleicht lernen sich sozusagen beide Seiten auf eine Art und Weise kennen an diesem Abend.
Dankeschön, das klingt total spannend. Ich bin begeistert. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Eine Fahne mit der Aufschrift 100 Jahre Stadionbad weht im Wind. Der Wind trägt Rauch herüber, obwohl hier überall Rauchverbotsschilder stehen. Rote Sonnenschirme von Coca-Cola und Langnesen mit Herzmustern stehen auf der Wiese. Ein Ball rollt vorbei, vom Wind getrieben. Eine Mutter ruft ihren Sohn zu, er soll ihn holen. Stattdessen wirft er erst seine Eisverpackung weg. Der Ball bleibt liegen. Es ist unglaublich viel los. Es wird miteinander geschäkert. Eine familiäre Stimmung, die auch jeden Moment kippen könnte. Menschen rennen über die Liegewiese, zwischen Handtüchern hindurch, treten fast auf Liegende. Drei Mädchen gehen zum Kiosk. Sehr zielstrebig. Vermutlich auf Pommesmission. Ein Opa überquert mit einem Eis den Rasen. Vanille und Schoko in der Waffel. Drei junge Männer schrauben sich die Wendeltreppe hoch. Oben zögern sie, einer tritt wieder zurück. Zwei rutschen schließlich gleichzeitig durch den vibrierenden Tunnel. Das durften sie vielleicht nicht, vielleicht kriegen sie jetzt Ärger. Der Bademeister ist schon aufgestanden. Meistens ermahnt das Badepersonal lautlos. Eventuell pfeifen sie, um aus der Ferne Aufmerksamkeit zu bekommen. Den Rest erklären sie mit Zeichensprache. Zum Beispiel, dass die Menschen im Schwimmerbecken sich am Beckenrand nicht an den Stangen und Seilen zur seitlichen Absperrung festhalten sollen, weil die Konstruktion wackelig ist. Oft gehen sie auch hin und her, sprechen Leute an. Meist unauffällig, leise und freundlich erklärend. Das ist ein Auszug aus dem Begleitheft zum Stück. Das war unser Special zum Tag der Deutschen Einheit im Bremen-Podcast. Viele stärken ein Land.